Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr den Weg wieder auf euch genommen habt, hergekommen seid zu deiner weiteren Bibelstunde im Petrusbrief. So ihr, die ihr gerade reinkommt, ihr könnt gerade stehen bleiben, die ihr euch gerade hingesetzt habt, könnt aufstehen. Lasst uns gemeinsam beten, diese Zeit auch im Gebet beginnen und um den guten Segen Gottes bitten. Ich lade euch herzlich dazu ein. Wir wollen in allem dich an erste Stelle stellen. Und auch heute, wenn wir von deinem geistlichen Wort, von deiner geistlichen Speise nehmen, so wollen wir auch zuerst dir dafür danken, dass wir es von dir empfangen haben, dass du es uns gegeben hast. Du bist der Geber aller guten Gaben. Du bist auch der Geber dieser geistlichen Speise, des himmlischen Mannas. Und genauso, Herr, wie das irdische, so wollen wir auch um das himmlische bitten und dass du segnest. Und dass du es reichlich gibst jedem, dass es satt wird. Herr, dass wir am inneren Menschen wachsen mögen, dass wir am inneren Menschen gestärkt werden und gefestigt werden und ja, wachsen zu der Rettung, wachsen zu dem, zu der Vollendung und zu der lebendigen Hoffnung, die du uns geschenkt hast. Jesus Christus, ich möchte dich bitten, Herr, dass diese Bibelstunde und diese Speise heute genau das bewirkt, dass es in uns eine lebendige Hoffnung weckt und wirkt. Dass uns auf dich ausrichtet, auf das, was auf uns in herrlicher Weise wartet, die geistliche Realität. Du vermagst es durch deinen Geist, es uns zu lehren, es zu bestätigen, es groß zu machen und in aller Schwachheit und die alle Schwachheit zu gebrauchen, Herr. Das ist meine Hoffnung, auch lebendig, auch heute. So bitte ich um deinen guten Segen für diese Zeit jetzt. Amen. So, ich möchte euch bitten, mit mir die Bibel aufzuschlagen im 1. Petrusbrief. Nach den Ferien haben wir uns und nach den Ausflügen haben wir uns jetzt wieder dem Petrusbrief zugewandt und den ersten Versen, in Kapitel 1, Verse 3 bis 5. Das ist der Abschnitt, den wir auch heute betrachten wollen. Wir lesen ihn gemeinsam, Kapitel 1, die Verse 3 und 5. So, das heißt, gepriesen sei der Gott und Vater unseren Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten, unverwelklichen Erbteil, das in den Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Diese drei Verse, also die ersten Verse in diesem Abschnitt, der ja bis Vers 12 geht, behandelt die herrliche Zukunft, behandelt die Hoffnung des Erbteils, das auf uns wartet. Also es beschreibt das, auf was wir hoffen, auf was wir warten, was noch kommen wird. Der nächste Abschnitt dann beschreibt ja die Gegenwart und dann der letzte Abschnitt, die Vergangenheit. Und heute, und letzte Bibelstunde und heute wollen wir noch etwas Zeit nehmen und uns diese Hoffnung, die Herrlichkeit der Zukunft, die uns vor Augen hier gemalt wird, anschauen. Wir finden hier den Geber des Erbteils. Wir finden hier das Motiv, warum der Geber es gibt. Wir finden hier den Zugang zum Erbteil. Das sind die drei Dinge, die wir letztes Mal gemeinsam angeschaut haben. Der Geber dieses Erbteils ist nicht weniger als der Gott und Vater unseres Jesus Christus. Nur in ihm oder der Glaube an den Gott und Vater, unseren Herrn Jesus Christus, ermöglicht dieses Erbe. Es gibt kein Erbe außerhalb des Glaubens, dass nur dieser Vater, der Jesus Christus als Sohn hat, dieses Erbe gibt. Das heißt, wer Gott als den Vater Jesu Christi leugnet, hat keinen Anteil an dem Erbe und hat auch keine Hoffnung auf das, was bereitsteht. Das ist sehr, sehr wichtig. Gott gibt und beschenkt reichlich, aber nur denjenigen, die Gott als den Vater, unseren Herrn Jesus Christus, annehmen. Außerhalb gibt es kein Erbe. Das ist so der erste Punkt als der Geber des Erbes. Dann haben wir uns angeschaut, die Quelle, warum oder das Motiv, warum Gott dieses Erbe gibt, und das ist seine große Barmherzigkeit. Das entspringt seinem Wesen. Der Grund, warum Gott gerne gibt und warum er uns dieses Erbteil anbietet, ist, ist in ihm allein, ist in seiner Barmherzigkeit begründet. Nicht in uns, sondern in ihm. Ich habe versucht, letztes Mal wieder daran zu erinnern, was der Unterschied ist zwischen Gnade und Barmherzigkeit. Petrus beruft sich hier auf die Barmherzigkeit. Gnade und Barmherzigkeit sind zwei Dinge der gleichen Sache, das können wir so sagen, der gleichen Medaille, unserer Rettung. Was das bedeutet, ich möchte heute ganz kurz noch etwas mehr präzisieren. Wir wissen, dass Gnade etwas ist, was Gott uns schenkt, was wir nicht verdient haben. Und Barmherzigkeit ist es, wir kriegen nicht, was wir verdient haben. So, das ist die eine Möglichkeit, diese beiden Aspekte anzuschauen. Das andere ist, vielleicht zur Präzisierung, dass Gnade etwas mit unseren Taten zu tun hat. Das hat was mit unserer Sünde zu tun. Das hat mit dem, was wir getan haben. Und Gott rechnet uns oder schenkt uns und rettet uns nicht aus Werken, sondern allein aus Gnade. Das heißt, er rechnet uns unsere Sünden nicht zu. Gibt uns etwas, ein Geschenk der Rechtfertigung, das wir nicht verdient haben. So ein unverdientes Geschenk, das ist ganz, ganz stark Gnade. Wenn wir von der Barmherzigkeit reden, dann hat das was mit unserem Elend zu tun. Gnade hat das was mit unseren Werken zu tun und mit unseren Sünden zu tun, die Gott uns nicht zurechnet. Barmherzigkeit hat was damit zu tun, dass Gott uns anschaut und Erbarmen über uns hat, weil wir über unseren Zustand, der diese Dinge hervorbringt, der die Sünde hervorbringt, die eigentlich Gerichte zufolge haben. Das heißt, wenn Gott uns anschaut und sieht unsere Schwachheit, unsere Sündhaftigkeit, die eben Sünden hervorbringen, wenn Gott uns, also unser Elend anschaut, das heißt unsere Unfähigkeit, ihm ein Leben zu leben, das ihn verherrlicht, dann und sich diesem Elend erbarmt, sich diesem Elend zuwendet und eben uns zuwendet, dann hat das was mit Barmherzigkeit zu tun. So, Barmherzigkeit hat mehr den Schwerpunkt mit unserem Zustand. Gnade hat was mit unseren Taten etwas zu tun. Ich hoffe, dass das ein bisschen Klarheit schafft. Und das heißt, wenn Gott uns anschaut und in uns die Unfähigkeit sieht, unsere Schwachheit, unsere Sündhaftigkeit und dementsprechend die Früchte, handelt er uns mit uns gnädig, er rechnet uns die Früchte nicht zu, aber er sieht den Zustand und sagt, so können sie nicht bleiben und wirkt an uns etwas Wunderbares, etwas Herrliches. Er verändert unseren Zustand, indem er uns ein neues Herz gibt. In seiner Barmherzigkeit schafft er uns zu einer neuen Schöpfung. Er gibt uns Wiedergeburt. Er macht uns zu einer neuen Kreatur, damit wir der Sünde abgestorben, damit wir die Fähigkeit haben, ein Leben zu leben, das ihm gefällt. Das ist ein Akt der Barmherzigkeit. Er guckt unser Elend an, unsere Schwachheit an, unsere Verlorenheit an und in seiner großen Barmherzigkeit, vom tiefsten Wesen her, handelt er und tut etwas Neues, schafft etwas Neues. Das in diesem Zusammenhang wird von Gott, hast dem barmherzigen Gott gesprochen. Im Alten Testament volle Beispiele, wenn das heißt, wenn Gott sein Volk sieht und nicht nur seine Taten sieht, sondern ihre Unfähigkeit sieht und ihr Elend sieht, wie sie versklavt sind, wie sie leiden darunter und er sich ihnen zuwendet, dann spricht die Bibel von Gottes Barmherzigkeit. Er erbarmt sich über die Hilflosigkeit der Menschheit. So. Und das ist ein herrlicher Aspekt des Wesens Gottes, dass wir mehr und mehr sehen sollten und mehr glauben sollten und dafür uns in Anspruch nehmen sollten. Das befreit von vielen Dingen. Das macht Hoffnung. Das bringt Hoffnung in unserem Elend. Und der ganze Petrusbrief spricht in diesen Kontext hinein, die leidende Gemeinde, die in dieser Welt als Fremdlinge mit vieles erdulden muss. Und Gott sieht das und handelt mit ihr barmherzig. In seiner Barmherzigkeit wendet er den Fremdlingen in dieser Welt zu. In ihrem Leiden wendet er sich ihnen zu. Also das zum Beispiel bringt Paulus dazu, die Stelle brauchen wir jetzt nicht aufschlagen, 2. Korinther 1, Vers 3, wo er dann spricht, dass Gott der Vater aller Barmherzigkeiten oder der Vater der Barmherzigkeit oder der Vater der aller Erbarmungen, je nach Übersetzung, aber das beschreibt. Das heißt, Paulus spricht davon, dass Gott von seinem Wesen der Vater der Erbarmungen ist. Das heißt, er ist der Ursprung dieses Wesenszuges. Also, Gott ist der Geber des Erbteils, der Grund, warum er das tut. liegt in seinem Wesen, es liegt in seiner großen Barmherzigkeit, seiner großen Barmherzigkeit. Der Zugang zu diesem Erbteil, und das ist etwas, was Gott aus dieser Barmherzigkeit tut, damit wir Anteil haben an diesem herrlichen Erbe, an dieser Hoffnung, die Gott bereithält, braucht es der Wiedergeburt. Das ist vor allem Vers 3, gepriesen sei Gott und Vater unseres Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Das ist der Zugang zu diesem Erbteil, das ist der Zugang dazu. Erben können nur Kinder, erben können Nachkommen, und darum, damit wir einen Zugang haben zu den Segnungen, muss Gott uns zu Kindern Gottes machen. Das geschieht durch die Wiedergeburt. Das heißt, wer nicht aus Gott geboren ist, hat keinen Anteil im Erbe und ist dementsprechend hoffnungslos in der Welt. Schlag mal mit mir kurz Epheserbrief. Epheserbrief Kapitel 2. Vers 12. Paulus schreibt, zu jener Zeit ohne Christus ward, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse und der Verheißungen. Und ihr hattet keine Hoffnung und ihr wart ohne Gott in der Welt. Das heißt, kein Anteil am Volk, keine Nachkommenschaft, kein Anteil an dem Nachkommen Abraham, Isaac und Jakobs heißt, ohne Christus zu sein, heißt ohne Verheißung, heißt ohne Bündnisse, heißt ohne, das heißt Fremdling sein und das heißt keine Hoffnung habend. Keine Hoffnung haben. Und dann geschieht etwas in Jesus Christus. In Jesus Christus schenkt Gott die Sohnschaft. Und mit der Sohnschaft schenkt er uns das Erbe. Auch das nur ein paar Bibelstellen zur Erinnerung, dass wir diese Dinge einfach wieder zusammenbringen. Ich werde sie nur kurz vorlesen. Römer Kapitel 8, nur als Beispiel. Das heißt, der Zugang zum Erbe ist die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt geschieht durch den Heiligen Geist. Ohne die Wiedergeburt, ohne den Heiligen Geist, kein Anteil am Erbe, keine Kindschaft. In Römer Kapitel 8 drückt das Paulus so aus, Vers 15 bis 17. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zu Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Also, wenn wir den Geist Gottes haben, dann sind wir Kinder Gottes. Wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir Erben. Erben kann man nur sein, wenn man von Gott geboren ist und den Heiligen Geist hat. Darum sagt in Kapitel 9, Vers 8, einfach nächstes Kapitel aufschlagen, Kapitel 9, Vers 8. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, diesen Kinder Gottes, sondern Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Also Kinder, nicht die nach dem Fleisch werden erben, sondern Kinder, die nach der Verheißung, nach dem Geist sind, die werden Erben sein. So Erben sind die aus Gott geboren sind, die aus Geist sind. Das Gleiche formulierte er im Galaterbrief noch einmal, Galater Kapitel 3, und dann ist schon gut der Wiederholung. Galater Kapitel 3, Vers 26 und folgende. Galater 3, Vers 26. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Das heißt, die ganze Sohnschaft hat nichts mit einer Nationalität zu tun, die hat auch nicht mit Rasse zu tun, die hat auch nicht mit Stellung zu tun, auch nicht mit Frau oder Mann zu tun. Das hat was nur mit dem aus Geist geboren zu tun. Nachkommenschaft und Erbe hat was nur mit dem Kind Gottes sein, das heißt, was mit der Wiedergeburt zu tun. Vers 29, wenn ihr aber Christus seid, so seid ihr auch damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Und dann wiederholt er das und sagt, wie geht das? Schaut mal, Vers Kapitel 4 ab Vers 3. So waren auch wir, als wir unmündig waren, unter den Elementen der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufe, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Das Prinzip ist klar. Und das ist das, was Petrus hier im Petrusbrief lehrt. Er sagt, Gott, der Vater unseres Jesus Christus, er hat nach seiner Barmherzigkeit uns wiedergeboren und somit den Zugang zum Erbe verschafft. Durch die Wiedergeburt, durch den Empfang des Heiligen Geistes, haben wir Anteil an diesem Erben. Haben wir Anteil daran. Eine Frage nur, wie wird man wiedergeboren? Wie kriegt man das hin? Das ist die spannende Frage und ich denke, dass sie uns recht klar ist. Aber lass uns das kurz noch einmal festmachen. Ja. Die Bibel lehrt aus Glauben. Die Wiedergeburt geschieht, das ist ein souveräner Akt Gottes, das ist eine, und die geschieht aus Glauben. Darf ich euch ganz kurz das nochmal deutlich machen an einem sehr bekannten Abschnitt? Schlag mir noch kurz Johannes 3 auf. Ich will jetzt nicht, ich will auf einen Aspekt nochmal kurz mit euch eingehen. Das ist die berühmte Begebenheit von Nikodemus. Und ich bin mir sicher, wir kennen diesen Abschnitt schon ziemlich gut. Johannes Kapitel 3. Kind wird man, wenn man aus Gott geboren ist. Und Nikodemus stellt sich die Frage, wie das geschehen ist. Wie kann man von Neuem geboren werden? Da ist die ganze Auseinandersetzung. Und Jesus sagt ihm zuerst mal, das geschieht durch den Heiligen Geist. Nikodemus versteht das nicht. Und Jesus unterweist ihn weiter und sagt, das ist ein souveräner Akt Gottes. Man hat darüber keine Verfügung. Es ist nichts, was man selber tun kann. Es ist etwas, was Gott an einem tun muss, durch seinen Geist. Das ist die Lehre. Und Nikodemus versteht immer noch nicht. Und Jesus verwundert sich darüber, dass Nikodemus keine Ahnung hat, dass es eine Wiedergeburt braucht und dass er als Lehrer Israels auch da keine Ahnung hat, denn Gott hat das alles schon gelehrt und hat das schon alles verheißen. Und dementsprechend schaut mal, was er sagt, wie geschieht es? Also die Frage, die Nikodemus stellt, ja, wie kann das geschehen? Wie kann das geschehen? Jesus gibt ihm eine Antwort und schaut mal Kapitel 3, Vers 13 oder Vers 12 beginne ich. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Also Jesus sagt, wenn ich von den irdischen Dingen rede und ihr sowieso mir nicht glaubt, wenn ich jetzt anfange, von den himmlischen Dingen zu reden, von der Wiedergeburt, glaubt ihr, werdet ihr mir mehr glauben? Und dann Vers 13, und niemand ist hinaufgegangen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Das ist der Schlüssel. Wie wird man von Gott geboren, oder von Neuem geboren? Und Jesus sagt, so wie damals bei Moses, so jetzt. Und jetzt gibt er die Antwort. Wer das glaubt, was da geschehen ist, was Mose verheißen hat und in Christus sich erfüllen wird, wer das glaubt, der wird von Neuem geboren werden. Und was ist der Inhalt des Glaubens? So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Die Erhöhung bezieht sich nicht auf die Himmelfahrt, die Erhöhung bezieht sich auf die Kreuzigung. Jesus wurde von der Erde erhöht. Das ist, und er sagt, so wie bei Mose, so wie bei Christus. Und das, was Mose verheißen hat oder das, was da bildhaft und als Vorschattung geschah, wird in Christus geschehen. Und wer das glaubt, beides, dass das verkündigt worden ist, in Christus sich erfüllt hat, der bekommt ewiges Leben, sagt Jesus. Wer das glaubt, was geschah da? Das Volk rebellierte und war im Ungehorsam gegenüber Gott und Gott schickte die feurigen Schlangen. Sie bissen das Volk und wurden mit dem Gift infiziert und begannen zu sterben und begannen zu leiden. Und der Tod stand vor ihnen. Und Gott richtet ein, dann beginnen sie zu schreien und um Hilfe zu rufen. Und Mose schreit stellvertretend für sie bei Gott. Und Gott lässt Mose eine bronzene Schlange aufstellen, aus Bronze, und sagt, wer auf diese Schlange schaut, der wird gerettet werden. Und diejenigen, die geschaut haben, sie wurden gerettet. Die nicht geschaut haben, die das nicht geglaubt haben, die sind verloren, die sind gestorben. Das Bild ist, die Schlange, wir kennen die Schlange, wo sie zum ersten Mal auftaucht, im Garten Eden. Und was macht sie? Sie bringt die Sünde in diese Welt. Sie bringt Adam und Eva zum Fall und somit die ganze Menschheit und infiziert die Menschheit mit der Sünde. So, das ist das Bild. Die Schlange, die Menschen beißt, die Infektion mit der Sünde. Die Menschheit ist mit der Sünde infiziert. So. Genauso, das ist das Bild. Und jetzt richtet Gott die Sünde am Kreuz. Er erhöht die Sünde. Er erhöht die Schlange. Und Bronze steht für Gericht. Das ist, die Sünde wird an diesem in der Erhöhung gerichtet. Und wer glaubt, dass Gott außerhalb von ihm die Sünde richtet, nicht in ihm, sondern außerhalb von ihm. Wer das glaubt, dass das an einem Ort, nicht in ihm selber, sondern da die Sünde vernichtet wird, wer das glaubt, obwohl er gerade noch im Schmerzen liegt und die Infektion der Sünde spürt, wer in diesem Glauben Gott vertraut und nicht sagt, das ist aber ein Schwachsinn, ich brauche ein Medikament, ich brauche ein Gegengift, man muss in mir etwas wirken, so wer das glaubt, und da hinschaut, das ist ein Ausdruck des Glaubens, der wird geheilt werden. Gott hat die Sünde am Kreuz gerichtet. Das, was dich und mich infiziert hat, hat er am Kreuz gerichtet. Und Nikodemus sagt, wie kann man von neuem geboren werden? Und Jesus sagt, wer glaubt, dass ich genauso wie die ehrende Schlange, dass ich erhöht werde und die Sünde im Fleisch vernichten werde. Wer das glaubt, wird frei, der wird von Neuem geboren werden. Das heißt, die Wiedergeburt ist ein souveräner Akt Gottes aus Glauben. Aus Glauben. Und dann kommt unser berühmter Vers, den wir alle lieben und alle kennen und ich vermute wirklich der meistzitierteste Vers der Bibel. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So, das ist der Ausdruck der Liebe Gottes, denn so sehr hat er seinen eingeborenen Sohn gehabt. Dieses Denn bezieht sich auf die Erhöhung. Der größte Liebesbeweis Gottes an dir und mir ist die Opferung des eingeborenen Sohnes Gottes, ist die Opferung, ist der Hingabe anstelle von mir wird die Sünde in ihm, denn er trug alle Sünde ans Kreuz. Hat den Schuldbrief, die Sünde, ans Kreuz genagelt. Das ist nichts Neues, aber das ist, wenn wir uns fragen, ja, wie wird man von Neuem geboren? Jesus gibt hier die Antwort, er sagt, glaube das. Glaube an das Erlösungswerk Jesu Christi. Glaube an den eingeborenen Sohn Gottes. Schaut mal Vers 18. Wer an den glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht Glauben hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Liebe Geschwister, was ist der Unterschied zwischen dem eingeborenen Sohn Gottes und dem einzig geborenen Sohn Gottes? Wer glaubt an den eingeborenen Sohn Gottes? Der Eingeborene, das ist die Menschwerdung Jesu. Das ist Fleisch gewordener Sohn. Wer nicht glaubt, dass Jesus Christus vom Vater gekommen ist, das heißt Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, dass dieser Jesus Mensch geworden ist. Gott wird Mensch. Wer das nicht glaubt, kann nicht von Neuem geboren werden. Es gibt keine Wiedergeburt. Denn der Sohn des Menschen kam, um erhöht zu werden, um für die Sünde zu sterben. Gott wurde Mensch, um stellvertretend die Sünde auf sich zu nehmen. Man kann nicht an die Erlösung glauben, aber nicht an den eingeborenen Sohn. Das Eingeboren bezieht sich auf Menschwerdung. Er wird hineingeboren. Er bekommt ein Leib, der ewige Gott, der ewige Sohn, bekommt ein Leib und wird in die Welt hineingeboren. Versteht ihr, dieses Eingeborensein. Aber was bedeutet dann Erstgeborener? Worin ist Jesus der Erste in allem? So, was ist für uns entscheidend in unserem Zusammenhang, vor allem mit dem Petrusbrief, wir kommen gleich dazu, das ist die Auferstehung. Wenn es darum geht, in Bezug auf die Auferstehung, heißt, das ist der Erstgeborene aus den Toten. Nicht der Eingeborene aus den Toten, der Erstgeborene aus den Toten. Wir werden das gleich sehen, warum das wichtig ist. Aber Jesus ist der Erstgeborene, der den Tod überwunden hat. Aber wenn er der Erstgeborene ist, was gibt es dann noch? Ein Zweit und Dritt und Viert und Fünft und Sechst und dann gibt es noch viele, die ihm folgen werden. Aber zuerst wird er ein eingeborener Sohn, um dann später der Erstgeborene zu sein. Und das hat was mit dieser Erhöhung zu tun, Christi am Kreuz. Wer das glaubt, der hat ewiges Leben. Der hat ewiges Leben. Also, der Zugang. Und damit möchte ich abschließen. So haben wir den Geber des Erbteils, Gott, der Vater, unseren Herrn Jesus Christus, der den Sohn in die Welt gesandt hat. Das Motiv, das ist seine große Barmherzigkeit. Und wir haben den Zugang, das ist die Wiedergeburt, die uns möglich macht, dass wir Anteil an diesem Erbe haben. Wir müssen seine Kinder werden. Gerne. Ich wiederhole die Frage, gab es Wiedergeborene, vor der Erhöhung, also vor der Menschwerdung Jesu, ja? Genau, das ist eine gute Frage. Ich glaube ja. Ich sage erstmal das, was ich immer wieder sage, dass unsere Väter, ich sage Abraham, Isaac und Jakob und alle, die wahren Nachkommen, Kinder der Verheißung, nichts anderes geglaubt haben, was auch wir. Nur sie glauben voraus, dass das geschehen wird. Wir glauben, dass das geschehen ist. Letztendlich glauben wir genau das Gleiche, nur sie glauben voraus. Und in diesem Wissen, dass es geschehen wird, und weil Jesus dieses Versprechen gegeben hat, und obwohl es noch nicht geschehen ist, behandelt sie Gott so, als ob es geschehen ist und gab ihm die Verheißung. Wenn wir im Laufe der Bibelstunden weitergehen, werden wir im Petrusbrief an eine Stelle kommen, wo Petrus davon spricht, dass der Geist Christi in ihnen war, und dann spricht von den Propheten. Also, dass er schon in den Gläubigen des Alten Testament Wohnung genommen hat. Und wir haben viele Hinweise im Alten Testament, dass der Geist Gottes in den Gläubigen war. David spricht darüber. Der Geist des Herrn ist auf mir. Ich weiß, da kommen die Fragen, ja, im Alten Testament konnte er sich verlassen, im Neuen Testament nicht und so. Das ist jetzt nicht das Thema. Aber das Entscheidende ist, Rechtfertigung geschieht aus Glauben. Und wer glaubt, dem rechnet Gott zur Gerechtigkeit und der wird wiedergeboren. So, ohne Wiedergeburt, abgesehen davon, ist Glaube nicht möglich. Oder? Wie konnten denn David und Abraham und Isaac und Jakob, wie konnten sie glauben, wenn Gott ihnen die Fähigkeit dazu nicht gegeben hat? Das ist unmöglich. So, von daher glaube ich, dass es im Alten Testament wir dieses Zeugnis haben. Aber wie gesagt, sie glauben voraus. Im Römerbrief spricht Paulus darüber und sagt, dass Gott vorauswissend auf diesen Sühnedeckel die Sünden ertragen hat, in seiner Langmut die Sünden getragen hat. Er musste sie erdulden, weil er wusste, der Sohn wird sterben. Dann kam der Sohn und bedeckte all die Sünden der Vergangenheit mit seinem Blut und Gerechtigkeit Gottes wurde Genüge getan. Aber nicht nur das, er bedeckte auch die Sünden der Zukunft, der Sünden, die noch geschehen werden. Und somit wurde der Gerechtigkeit Gottes ebenfalls Genüge getan. Und so konnte er dich dann annehmen, wie er Abraham, Isaac und Jakob auch und seine Nachkommen angenommen hat. Okay? Also, jetzt möchten wir zum vierten Punkt kommen. Die Glaubwürdigkeit des Erbes. Okay? Wir gehen wieder zum Petrusbrief. 1. Petrus, Kapitel 3, Kapitel 1. Wir sind immer noch im Vers 3, aber jetzt geht es weiter. Also, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, und jetzt schaut mal, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Ich finde es eine sehr herausfordernde Formulierung und lohnenswert, darüber nachzudenken. Wir wurden wiedergeboren. Wenn wir das jetzt nicht gelesen haben, vielleicht hätte ich das zuerst fragen sollen. Wir wurden wiedergeboren. Was würde ich sagen? Zu was sind wir wiedergeboren? Zu einer neuen Schöpfung, einer neuen Kreatur?
Zum Leben.
Zum Leben? Zum welchem Leben?
Zum ewigen Leben.
Schaut mal, Petrus sagt, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Interessant. Er sagt, was wir in der Wiedergeburt bekommen haben, ist zuerst mal was? Erstmal lebendig. Ja, das ist schon gut. Das heißt, es ist nicht tot. Wenn es lebendig heißt, dann heißt es, es lebt, das heißt, es wächst, das heißt, es bleibt nicht, sondern das ist fortlaufend, und das heißt, es ist echt, und das heißt, es lebt, es wirkt etwas. Es gibt nämlich auch eine tote Hoffnung, das heißt, man setzt etwas, was eben nicht lebendig und tot ist, es bringt nichts, und Menschen setzen viel Hoffnung auf Dinge, die nicht lebendig sind, die tot sind, die letztendlich nicht das bringen können von den Dingen, was man sich erhofft. Aber hier erstmal ist eine lebendige Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung. Dieses Lebendige ist wirklich nicht zu verachten, nicht zu schnell zu überlesen. Aber wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Was ist Hoffnung? Voll gut. So, das ist mein erster Gedanke gewesen. So, ich muss schauen, was sagt die Bibel über Hoffnung? Lass uns mal kurz diese Hoffnung definieren und etwas bei dieser Hoffnung bleiben und uns anschauen, was eigentlich mit dieser Hoffnung gemeint ist und warum Petrus von einer Hoffnung spricht. Wir sind wiedergeboren und wir denken zum ewigen Leben und all diesen Herrlichkeiten, aber irgendwie scheint es, dass Petrus noch sagt, langsam, langsam, langsam. Wir sind wiedergeboren, damit wir ein Erbteil bekommen, richtig? Aber dieses Erbteil ist erstmal noch eine Hoffnung. Es ist noch nicht da, obwohl es da ist. Merkt ihr? Und das ist die ganze Diskrepanz, von der ich letztes Mal sprach, von dieser Schwangerschaft. Ja? Es ist da und doch nicht da. Und man ist schwanger auf Hoffnung. Ja? Man hofft auf den Tag, wo das endlich sichtbar wird. Geht mal mit mir in Hebräer Kapitel 11 nur kurz. Das ist ja kein langer Weg. Zurückblättern, ein paar Blätter. Und da merken wir gleich, wie diese Hoffnung definiert wird. Und da kommt das eine zweite Bezeichnung. Und der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. So, das ist die Definition. Wir sind wiedergeboren. Gott hat uns wiedergeboren und mit dieser Wiedergeburt haben wir etwas bekommen. Diese Wiedergeburt hat in uns etwas bewirkt, etwas geschaffen. Und zwar eine lebendige, eine echte, eine wachsende, eine etwas schaffende Hoffnung. Wir haben erstmal eine Hoffnung geschenkt bekommen. Oder anders ausgedrückt, wir können sagen, was haben wir bekommen? Ein Glauben. Weil Hoffnung ist nichts anderes als Glaube. Und Glaube ist nichts anderes als Hoffen. Aber nicht die Hoffnung der Welt, sondern was für eine Hoffnung? Ein Glaube oder ein Hoffen auf eine Wirklichkeit. Aber die sieht man noch nicht. Ist es okay, wenn wir einfach mal eine Zeit lang wenn wir durch dieses Erbe gehen, dieses Bild von dem neuen Leben im Hinterkopf behalten? Weil ich finde, das ist ein geniales Bild. Und als Gott verheißen hat, dass er die Menschheit erlösen wird durch einen Samen, durch einen Er, der kommen wird und der Schlange den Kopf zermalmen wird, die sie richten wird am Kreuz. Er hat diese Verheißung gegeben. Einer deiner Nachkommen. Und dann spricht er von der Nachkommenschaft der Frau und Nachkommenschaft vom Teufel. Und dann, was sagt er, wie wird die Frau diese Nachkommenschaft denn kriegen? Wird das einfach so plupp und es ist da, durch Schmerzen wirst du gebären. Das heißt, das, was wir als Fluch empfinden. Warum hat das Gott so gemacht? Ich glaube, weil dieses Bild des neuen Lebens und dieser Nachkommen des einen Er und die Nachkommen der Frau, das heißt der Kinder Gottes, das geschieht auf Hoffnung hin. Und das geschieht durch Leiden hindurch und durch Schmerzen hindurch und mit Wehen. Es ist nicht, was an einem Tag einfach geschieht, gezeugt und es ist da, sondern es braucht eine Weile. Mir fällt da eine gute Stelle in Jesaja 66 ein. Darf ich sie kurz euch vorlesen? In diesem Zusammenhang ist sie mir erst wichtig geworden oder neu geworden, könnte ich sagen, obwohl ich sie schon ein paar Mal gelesen habe. Jesaja 66, ab Vers 8. Jesaja 66, ab Vers 8. Wer hat so etwas gehört? Wer hat so etwas desgleichen gesehen? Wird ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Oder eine Nation mit einem Mal geboren? Denn Zion bekam Wehen und gebar auch schon seine Söhne, also seine Nachkommen, seine Kinder. Sollte ich zum Durchbruch bringen und dann nicht gebären lassen, spricht der Herr? Oder sollte ich gebären lassen und dabei den Schoß verschließen, spricht dein Gott? Das ist ein sollte ich neues Leben schaffen, aber dieses neue Leben nicht zur Welt bringen lassen? Und sollte ich sozusagen die Wehen einleiten und es zur Welt kommen lassen, aber den Schoß versperren, dass es nicht zur Welt kommen kann? Nee, das bringt eine Verneinung in sich. Natürlich, wenn Gott neues Leben macht, wenn er eine Wiedergeburt geschaffen hat, wenn er etwas Neues geschaffen hat, eine neue Kreatur gemacht hat, dann wird auch dieses Leben zur Welt bringen. Aber nicht an einem Tag, nicht an die Nation. Und die Nachkommenschaft entsteht nicht an einem Tag, sondern es dauert eine Weile. Gott geht mit seinem Volk einen Weg und das beginnt mit der Eva und mit dieser Verheißung, auf welchem Weg die Nachkommenschaft Gottes entstehen wird. Aber Gott verheißt, ich werde es bringen, ich werde es vollenden. Das ist etwas, was auf Hoffnung geschieht, auf Hoffnung hin. Also, wir wurden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das heißt, Gott verkündigt uns und sagt, was wir bekommen und was wir sein werden. Aber noch nicht jetzt. Obwohl wir zu Erben gemacht worden sind, obwohl wir es jetzt sind, haben wir es noch nicht. Das, liebe Freunde, dieses Konzept, vielleicht ist das ein falscher Begriff dafür, aber ich nenne es mal so. Ich will wirklich sagen, dieses biblische Konzept oder das biblische Konzept von schon jetzt und noch nicht ist so, so wichtig, um der Schrift gerecht zu werden und auch den Verheißungen Gottes gerecht zu werden, auch um in diesem Leben zurechtzukommen, dieses Verstehen von schon jetzt und noch nicht. In dieser ganzen Spannung von schon jetzt und noch nicht steckt die ganze Hoffnung. All das auf Hoffnung hin. Diese Zwischenzeit ist eine Zeit auf Hoffnung hin. Wenn wir aber nicht wissen, was uns bereit ist, dann können wir nicht hoffen, dann haben wir keine Hoffnung. Wir müssen diese Hoffnung kennen. Wir müssen diese Hoffnung kennen. Aber erstmal mal, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir können das auch so sagen. Wer wirklich wiedergeboren ist, der hat eine lebendige Hoffnung. Wer nicht wiedergeboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Und wenn er es nicht sehen hat, hat er auch keine Hoffnung, weil er sich danach nicht sehnt, weil er das nicht begreift, weil er es nicht erkennt. Das ist ja die ganze Thematik von Nikodemus und Jesus, die in der Auseinandersetzung. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du das Reich Gottes nicht sehen und somit wirst du auch deine Hoffnung nicht darauf ausrichten. Das Leben jetzt und hier. Also, die Wiedergeburt schafft in uns eine lebendige Hoffnung. Gehen wir kurz zurück. Was ist der Inhalt dieser Hoffnung? 1. Petrus wieder zurück. Ich möchte von da starten und euch ein paar Bibelstellen aufzeigen und euch diese Ich denke nicht einen unwichtigen Aspekt vor Augen malen. Also Petrus spricht nochmal in Vers 3, wir gehen zurück. Also er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Er verbindet die Hoffnung, und zwar die lebendige Hoffnung, mit der Auferstehung Jesu Christi. Also wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und worin ist begründet die lebendige Hoffnung? Was ist unsere lebendige Hoffnung? Die Auferstehung Jesu Christi. Das bezeichne ich als die Glaubwürdigkeit des Erbes. Die Hoffnung ist, die Hoffnung, die wir haben. Schaut mal, wir sind wiedergeboren. Ist alles okay? Und dann, also, wir sind wiedergeboren auf Hoffnungen und trotzdem haben wir es noch nicht. Wie werden wir es empfangen? Woher sind wir sicher, dass wir empfangen werden? Die Garantie dafür ist die Auferstehung Jesu Christi. Ich möchte auch erst zwei Perspektiven das beleuchten. Erstmal vom Text her. Petrus sagt, er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Man kann dieses Wiedergeboren durch die Auferstehung in Zusammenhang bringen. Oder wir können sagen, wir haben eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Woher weiß ich, dass ich wirklich erben werde? Woher weiß ich, dass ein neues Leben wirklich entstehen wird? Dass es zu der Geburt kommen wird? Nicht nur zur Zeugung, sondern wirklich zu der Herrlichkeit der neuen Geburt. Und die Bibel sagt, durch die Auferstehung Jesu Christi. Wisst ihr, was letztendlich diese Wiedergeburt Jetzt hoffe ich, dass ihr mich da richtig versteht. Wir sind wiedergeboren und noch nicht. Es ist eine neue Schöpfung entstanden und noch nicht. Wann werden wir vollendet sein? Wann wird diese Wiedergeburt, die neue Schöpfung so sein, wie Gott sie gedacht hat? In der Auferstehung. Wenn das Sterbliche abgelegt und wenn das Unsterbliche angezogen wird. Wenn wir nicht nur ein geistliches Herz haben, sondern auch einen geistlichen Leib. Wenn das passiert, dann sind wir zu der neuen Welt gekommen. Nicht in die alte Welt hineingeboren, das ist der natürliche Körper, sondern in die neue Welt hineingeboren. Und dazu braucht es einen geistlichen Körper. Denn das Reich und unser Bürgerrecht, auf das wir warten, das ist im Himmel, das ist nicht irdisch, das ist himmlisch. Und um Anteil an diesem Reich zu haben, das heißt nicht nur rechtlich auf dem Papier zu stehen, da ist mein Name, sondern Anteil darin zu wandeln, darin zu leben, an den Segnungen dieses Reiches zu haben, brauchst du einen Leib. Und zwar nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Darum sagt Paulus, denn Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Wir müssen von Neuem geboren werden. Das ist das Erste. Um Anteil in all der Herrlichkeit an dem Reich Gottes teilzuhaben, braucht es zwei Auferstehungen, liebe Geschwister. Das befremdet er zuerst einmal. Ich möchte euch das aufzeigen. Es braucht die erste Auferstehung. Und diese erste Auferstehung nennt die Bibel Wiedergeburt. Lebendig gemacht. Und es braucht die zweite Auferstehung. Und das meint die Bibel von der Verklärung, von dem Anziehen der Unvergänglichkeit. So, ich sage das jetzt kurz. Wie viele Tode nennt die Bibel? Wie viele Tode lehrt die Bibel? Zwei. Warum glaube ich, dass es die Bibel nur zwei Tode lehrt? Aus einem Grund, wenn es heißt, der Feuersee, das ist der zweite Tod. Gibt es nach dem Feuersee noch irgendetwas? Nicht, gell? Also gibt es nach dem Feuersee-Tod noch einen anderen Tod? Definitiv nicht. Also wenn der Feuersee der zweite Tod ist, wie viele Tode kann es vorher noch geben? Dann noch einen, okay? Was ist der zweite Tod, der Feuersee? Das ist der ewige Tod, richtig? Welchen Tod gibt es vorher noch? Den leiblichen Tod. Es gibt zwei Tode. Einen leiblichen Tod und einen ewigen, wir können sogar sagen, einen geistlichen Tod. um diesen zu entgehen, was braucht es? Genauso zwei Auferstehungen. Eine Auferstehung, die den ersten Tod auflöst, und eine Auferstehung, die den zweiten Tod auflöst. Macht das Sinn? Welche Auferstehung braucht es, um an dem zweiten Tod, von dem zweiten Tod sich nicht zu fürchten, von dem ewigen Tod? Die Wiedergeburt. Wer jetzt wiedergeboren ist, ist vom Leben, vom Tod ins Leben hindurchgedrungen. Er ist wiedergeboren und wird, wenn er jetzt lebt, wird er nie wieder sterben, hat Jesus gesagt. Gell? Und dann sagen, ja, Jesus, schau mal, wie viele haben an dich geglaubt und sind wiedergeboren, aber sind gestorben. Jesus meinte da nicht den leiblichen Tod, sondern wer an der Wiedergeburt, und ich sage an der ersten Auferstehung, dass das eine Auferstehung ist, zeige ich euch von der Schrift, wer an dieser ersten Auferstehung teilhat, der mag leiblich zwar sterben, aber ewig wird er leben. Das heißt, durch die erste Auferstehung überwindet man den, welchen Tod? Den zweiten Tod, bitte merkt euch das. Durch die erste Auferstehung überwindet man den zweiten Tod. Wie überwindet man aber den ersten Tod? Doch, durch die zweite Auferstehung. Durch die zweite Auferstehung überwindet man den ersten Tod. Durch die erste Auferstehung überwindet man den zweiten Tod. Durch die zweite Auferstehung überwindet man den ersten Tod. Denn wenn das Unvergänglichkeit, vergängliche Unvergänglichkeit einziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden. Wo ist dein Tod, dein Sieg? Wo ist der Tod, dein Stachel? Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, das sind manche so. Okay, ich lese es jetzt schon, damit es Klarheit gibt. Eine der schwierigsten Stellen des Neuen Testaments. Schlag mal Offenbarung 20 auf. Offenbarung 20. Ich werde jetzt nicht komplett dieses Kapitel auslegen, okay? Ich mache das, also in diesem Zusammenhang werden wir das tun, aber ich möchte auf Vers 6 jetzt hinweisen. Bevor man diese schwierige Stelle anschaut, muss man über diese Wahrheiten Klarheit haben und über die Hoffnung, die wir haben. Schaut mal Kapitel 20, Vers 6, was Jesus durch seinen Engel Johannes überliefert und er uns schreibt. Vers 6, habt ihr das? Es tut mir leid, dass ich das immer sage. Können wir Vers 5 das lesen? Ich weiß schon, ich habe im Fokus Vers 6, aber denke ich dann, ihr seid immer gnädig da, okay? Vers 5. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Ja, da kommen wir in die ganze 1000 Jahre Geschichte. Deswegen habe ich gesagt, ich werde es nicht gleich komplett auslegen. Bis die 1000 Jahre vollendet waren. Und jetzt schaut mal. Dies ist die erste Auferstehung. Und dann Vers 6. Glückselig. Eine Seligpreisung Jesu, wie wir sie im Matthäus-Evangelium haben. Und wir haben sieben Seligpreisungen in der Offenbarung. Warum wir Christen zu beneiden sind. Warum, über was wir uns wirklich freuen dürfen. Warum wir uns wirklich glücklich zu schätzen haben. Und der Grund ist eins. Einer von den sieben, das ist übrigens die fünfte Seligpreisung. Glückselig und heilig. Wer teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Glückselig und heilig, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Warum? Warum ist er zu beneiden? Ja, weil er an was nicht teilhaben wird? Weil der zweite Tod keine Macht über ihn hat. Was ist dieser zweite Tod? Kapitel 10, Vers 14. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Wer ist glücklich und zu beneiden? Wer Anteil hat an der ersten Auferstehung? Warum? Weil der ewige Tod ihn nicht antasten kann. Aber wer Anteil hat an der ersten Auferstehung? Was bedeutet das? Bedeutet das, dass er nicht an dem ersten Todanteil haben wird? Doch. Wer wird in dem Kapitel 20 beschrieben? Diejenigen, ich sage jetzt einfach erstmal so, die das Mahlzeichen nicht angenommen haben auf die Hand und Stirn und getötet worden sind. Sie wurden umgebracht, sie sind gestorben. Und was ist mit denen? Was passiert mit denen? Die sind zu beneiden. Ja, warum denn? Die sind vom Leben ins Tod. So, was wartet auf sie? Kein Tod. Was wartet auf sie? Die Herrschaft mit Christus. Die sind bei ihm. Und regieren und herrschen mit ihm 1000 Jahre. Lass mal das dahin stehen. Lass uns mal nicht uns gleich verwirren. Aber die Glückseligpreisung ist, wenn du Anteil hast an der ersten Auferstehung, wenn du wiedergeboren bist, wenn du vom Tod ins Leben gedrungen bist, du magst zwar als Märtyrer sterben, sie mögen dich zwar nach dem Fleisch töten, deinen Körper mögen sie töten, aber weißt du was? Du bist bei Christus und regierst mit ihm. Du herrschst mit ihm. Du bist echt zu beneiden. Warum hat der Paulus immer gesagt, oh, ich würde lieber gestern als morgen sterben? Dann ist es besser, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Aber ich denke, ich muss noch ein bisschen bleiben. Die erste Auferstehung ist nicht die körperliche Auferstehung. Das ist die geistige Auferstehung. Das ist die Wiedergeburt. Und wer daran Teil hat, der darf glücklich preisen. Und jetzt versucht man, den Zusammenhang zum Petrusbrief zu schaffen. Was ist die ganze Problematik? Die leidende Gemeinde. Die leidende Gemeinde. Und Petrus sagt sogar, wisst ihr was, Jesus hat gelitten im Fleisch. Die haben das Fleisch zwar getötet, aber dem Geist ist er leben. Genauso auch ihr. Glückselig seid ihr, eure Hoffnung ist, wenn ihr in dieser Welt leidet, die mögen sogar euer Körper schlagen, euer Hab und Gut wegnehmen, euch mag es körperlich nicht gut gehen. Wir haben aber eine lebendige Hoffnung, die darüber weit hinausgeht. Die weit darüber hinausgeht. Und zwar worauf? Auf die Auferstehung. Das ist weit größer. Weit größer. Geht mit mir? Wir werden diesen Abschnitt uns noch mal ein bisschen genauer anschauen, weil der bringt ja viel Fragen mit sich. Aber ich habe es versprochen, ich werde es tun, aber zur richtigen Zeit. Einige Puzzleteile müssen wir vorher klären, wie sowas hier. Darf ich noch ein paar Stellen euch kurz zeigen? Zurück zum Petrusbrief. Kapitel 1, Vers 13. Worauf bezieht sich diese Hoffnung? Worauf sagt Petrus, wir haben eine Wiedergeburt erlebt und das hat in uns eine Hoffnung geschaffen, eine lebendige Hoffnung. Wir warten auf etwas, was wir noch nicht sehen. Es ist bei Gott fest und besteht, aber es ist noch nicht da. In Kapitel 1, Vers 13 sagt er Folgendes. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern. Das heißt, schaut zu, dass eure Gedanken im Zaum gehalten werden, dass sie feststehen, dass ihr klar seid, dass euer Verständnis darüber sehr klar ist. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Worauf setzt man, also seid klar, nachdem er das betrachtet hat, was wir jetzt miteinander tun, sagt er, jetzt haltet das in eurem Denken fest, seid da sehr klar, seid da sehr nüchtern und setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, und jetzt interessant, die Gnade, und jetzt schaut mal, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Das heißt, es gibt etwas, was von dieser Gnade wir jetzt noch nicht haben, aber wir es bekommen werden. Wann? In der Offenbarung Jesu Christi. Was ist die Offenbarung Jesu Christi? Sein Kommen. Wenn er wiederkommt, dann wird die Gnade, dann brauchen wir auch noch mal Gnade. Jetzt schaut mal Kapitel 1, Vers 21 und folgende. Die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Wiederum, die Hoffnung, wir glauben, dass Jesus Gott ihn aus den Toten auferweckt hat und ihm die Herrlichkeit gegeben hat. Das heißt, ihn auferweckt hat, zur Rechten Gottes gesetzt hat. Und wir setzen jetzt all unsere Hoffnung auf dieses Ereignis und auf diese Auferstehung, auf diese Tatsache. Das heißt, die Hoffnung, die von der Petrus spricht, hat was mit der Auferstehung zu tun. hat was mit der Wiederkunft Jesu zu tun und mit den Ereignissen, die sich dann ereignen. Und ich sage, das hat was mit dem Empfang des Erbes zu tun. Was für ein Erbe wird man bekommen? Welchen nehme ich? Geht mal mit mir in wenn wir in die Apostelgeschichte gehen würden, machen wir jetzt nicht, wir gehen in den Römerbrief. Wenn wir in die Apostelgeschichte gehen würden, Kapitel 23 und 24, wenn wir das nachlesen würden, dann würde das stehen, dass Paulus sich rechtfertigt und sagt, ich stehe wegen der Hoffnung der Auferstehung von den Toten hier vor Gericht. Das, was mir angeklagt wird, permanent, ist, dass ich eine lebendige Hoffnung habe von der Auferstehung zum ewigen Leben und zum ewigen Gericht. Permanent, wenn er sich verteidigt, spricht er darüber, dass seine Rechtfertigung oder dass die Anklage ist, er glaubt an die lebendige Hoffnung, die den Vätern schon verheißen war. Gott schenkt uns eine Auferstehung. So, Paulus sagt, sie klagen nicht an, was unsere Väter schon alle geglaubt haben und was letztendlich nichts Neues ist, was in Jesus sich erfüllt hat und noch vollendet wird. Und deswegen werde ich angeklagt. Was er darüber gesagt hat, finden wir im Römerbrief. Deswegen geht man mit mir in den Römerbrief kurz hinein. Ich hätte gerne das heute abgeschlossen. Römer, Kapitel 4 zum Beispiel. Liebe Geschwister, was glaubte Abraham? Was war Inhalt des Glaubens, dass Gott ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist? Dass Gott Tote lebendig machen kann. Das ist was der Glaube Abrahams. An was denken wir, wenn wir denken, Abraham glaubte, dass Gott Tote lebendig machen kann? Dass er Isaak dahin gab, gell? Dass ihn wieder aus den Toten. Absolut richtig. Das sagt der Hebräerbrief. Aber wisst ihr, dass Abraham auch glaubte, dass Gott seinen Totenleib wieder lebendig machen kann? Das ist Römerbrief. Hebräerbrief bezieht sich auf Isaak. Paulus bezieht sich auf seinen eigenen Leib. Schaut mal ab Kapitel 4, ab Vers 14. Wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, sondern ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Allein dieser Satz ist gewaltig, oder? Wenn man durch das Gesetz Erbe ist, dann gibt es kein Erben aus Glauben. Seht ihr die Tragweite? Das heißt, wenn man aus Gesetzeswerken, das heißt aufgrund Einhaltung des Gesetzes, ein Erbe empfangen kann, dann gibt es kein Erbe aus Glauben. Entweder oder. Liebe Geschwister, entweder oder. Es gibt keine zwei Wege, um ein Erbteil zu bekommen. Was glaubt ihr, welchen Weg hat Gott gewählt? Allein aus Glauben, nicht aus Werken. Kein Gesetz vermag ein Erbteil zu geben. Kein Gesetz vermag ein Erbteil zu geben. Vers 15. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Wo aber kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnaden geht, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Nicht allein von dem Gesetz, sondern auch von dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Auch wiederum, der unser aller Vater ist, auch deiner und meiner. Vers 17. Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib, Totenleib, an, dass er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben. Zweifel wird in der Bibel als Unglaube dargestellt, gell? Das ist hart. Zweifelte nicht in Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den Glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. So, gut, langer Text. Ich hoffe, allein das muss schon gereicht haben, aber schon gewaltig. Was glaubte Abraham? Gegen Hoffnung auf Hoffnung hin. Das heißt, gegen jede menschliche Vernunft, gegen jegliche menschliche Hoffnung. Er war körperlich am Sterben Und Gott hat ihm eine Nachkommenschaft verheißen. Er hielt sein Leib wie tot. Und er glaubte, dass Gott diesen toten Leib, sagt er, lebendig machen kann. Wenn er glaubte, dass Gott Tote lebendig machen kann. Dass er den erstorbenen Leib, seinen erstorbenen Leib und den erstorbenen Leib Sarah lebendig machen kann. Und Paulus legt das so aus. Abraham hatte dieses Verständnis und diesen Glauben an Gott, dass gegen jegliche menschliche Vernunft und sichtbares Erleben, das Absterben seines Leibes, er Gottes Verheißung, Gott wird Tote lebendig machen, Gott wird seinen Leib lebendig machen, er Gott das geglaubt hatte und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Was glauben wir? Was ist unser Glaube? Gott macht unsere toten Leibe lebendig. Warum? Er hat den Leib Jesu Christi lebendig gemacht. Dann wird er auch unseren Leib lebendig machen. Darf ich kurz die ein, zwei Verse noch zu Ende? Nein, das wird zu viel. Wenigstens kurz im Römerbrief, dass ich das abschließe. Schlag mir noch kurz Römer 8 und damit. Ja. Und die nächsten mache ich beim nächsten Mal, weil ich wiederhole ja eh. Von daher steige ich dann ein und dann hole ich euch wieder ab. In Römer 8 haben wir vorhin schon mal gelesen. Schaut mal ab Vers 20. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Also Römer 8, Vers 20. Gell? Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Das auch, und jetzt schaut mal, jetzt wird die Hoffnung beschrieben. Was ist die Hoffnung? Worauf leben wir? Was hoffen wir? Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft, der Vergänglichkeit freigemacht wird zu der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das heißt, die Schöpfung hofft genau das Gleiche, was auch wir hoffen, nämlich neue Schöpfung. Die Vergänglichkeit wird abgetan. Das ist die Hoffnung. Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt, zusammen in Geburtswegen liegt bis auch jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, die Wiedergeburt. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Das heißt, neue Schöpfung, neue Kreatur ist entstanden. Da ist etwas passiert. Wiedergeburt ist da. Auch wir selbst seufzen in uns selbst. Liebe Geschwister, warum? Wir haben den Heiligen Geist, wir sind eine neue Kreatur, wir sind eine neue Schöpfung. Ja, wo liegt das Problem? Warum seufzen wir immer noch? Warum leiden wir noch? Warum das ganze Dilemma? Weil wir sind noch nicht fertig. Wir sind auf Hoffnung hingerettet worden, auf Hoffnung. Es ist nicht fertig, es ist etwas gezeugt worden, aber es ist noch nicht vollendet. Darf ich so sagen, die Rettung hat erst begonnen. Mit der Wiedergeburt hat deine und meine Rettung begonnen. Wenn Jesus kommt, wird sie erst fertiggestellt werden. Wenn wir das nicht beachten, dann werden wir an vielen zweifeln, was die Schrift sagt. Wo wir sagen, ja, wo ist das? Wo ist das, was die Schrift verheißt? Lassen Sie sich das zu Ende lesen. Vers 23 nochmal. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Sind wir Söhne Gottes? Ja, aber was steht hier? Wir erwarten. Wisst ihr was? Wir sind schon, aber noch nicht fertig. Wann ist die Sohnschaft fertig? Wenn wir die Verklärung des Leibes bekommen. Denn nach welchem Bild werden wir verwandelt? In welches Bild wird dann unser Leib gleichgestaltet werden? In das Bild seines Sohnes. Erst wenn wir den Leib des Sohnes bekommen, dann werden wir was sein? In vollem Maße Söhne Gottes. Jetzt wurden wir gezeugt, aber noch nicht vollendet. Ihr wisst, dass wir in der Welt schwanger sind. Wir sind im Bauch der Welt. Und wie die zwei Embryos im Bauch, da gibt es eine Geschichte, die sagen, der eine sagt, weißt du was, es gibt ein Leben nach dem Bauch. Da sagt einer, oh, du bist aber ein Törichter. Weißt, da ist schön und hell, da gibt es Licht. Was für ein Licht. Weißt, da können wir frei rumlaufen, gehen, wohin wir wollen, springen. Weißt, da können wir uns Da müssen wir, sind wir nicht darauf angewiesen, auf die Bauchnabelschnur, keine Ahnung. Und der eine erzählt davon und der andere sagt, du bist ein Narr. Es gibt kein Leben nach der Geburt. Es gibt keine Welt danach. Wir sind im Bauch dieser Welt und die Welt liegt in Wehen, um die Kinder Gottes zu gebären, hervorzubringen, zur Sohnschaft. So, ich lese Vers 24, denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Seht ihr das? Vers 24, denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Das heißt, unsere Rettung ist noch nicht fertig. Wir sind auf Hoffnung gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Das heißt, deine und meine Rettung wird noch kommen. Die wird vollendet werden. Und wer das glaubt, der ist wiedergeboren, der hat eine lebendige Hoffnung. Wer das nicht glaubt, der kann reden, dass er ein Christ ist, aber der ist nicht wiedergeboren, der ist nicht gezeugt. Denn wir glauben, dass Gott in uns das gute Werk angefangen hat. Und wenn es angefangen hat, dann wird er es vollbringen. Er wird es vollbringen. Sollte ich den Mutterschoß verschließen, wenn ich gebären lassen will? Nein, ich würde es nicht tun. Ich werde es zur Welt kommen lassen. Das ist eine herrliche Verheißung für mich. Eine herrliche Verheißung. Schaut mal Vers noch 29 und dann ist genug. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, den Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Ich hoffe, dass jetzt dieser Vers in dem Zusammenhang deutlich wird, warum Paulus das hier sagt. Dass er vor Grundlegung der Welt geplant hat, dich dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Was bedeutet dieses Bild? In welcher Form? In allem. Kannst du dir vorstellen, dass du die Herrlichkeit Jesu anziehen wirst und die Herrlichkeit Jesu haben wirst und ihm gleichgestaltet sein wirst, sodass er der erste vieler Brüder sein kann? Und wenn der erste, dann gibt es auch einen zweiten und dritten, dass du so sein wirst wie Christus. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du das hoffen? Das ist eine lebendige Hoffnung. Das wartet auf uns. Nicht weniger. Das wartet auf uns. Wenn wir schon begeistert sind, dass Petrus und Johannes auf dem Berg der Verklärung diese Herrlichkeit sah und schier zusammen und sagt, hier will ich bleiben, wisst ihr, dass du diese Herrlichkeit auch kriegst? Wenn wir begeistert sind, dass Jesus, als er auferstanden war und diese Herrlichkeit hatte, des neuen Leibes, durch die Türen hindurchgehen konnte, da war an dem Ort und an dem anderen Ort, und das ist sehr begrenzt. Wir werden den Petrusbrief weiterlesen, weil er umschreibt, was das bedeutet, was dieses Erbe ist und was diese Herrlichkeit. Das kommt, wenn wir über das Wesen in den nächsten Punkt nachdenken. Aber ich möchte euch mit dieser Hoffnung nach Hause lassen, was uns bereithält, wozu wir wiedergeboren sind, zu einer Hoffnung der Auferstehung des Lebens, zur Auferstehung der Leiber, dass wir die Herrlichkeit Jesu bekommen. Die Herrlichkeit Gottes. Oh Mann! Wer das hat, oder wer das behält, oder ich sage andersrum, dieser Glaube vermag uns in dieser Welt Ausharren zu verschaffen. Zu sagen, okay, das ist hier nicht alles in dieser Welt. Dieser Körper ist nicht alles. Gott sei Dank ist es nicht alles. Das ist hier nicht alles. Es kommt weit herrlich. Und das, was uns erwartet, ich will es haben. Ich will es haben. Diese Hoffnung lässt uns ausharren in diesen schwierigen Zeiten hier auf dieser Welt. Weil was dann kommt, kann Petrus später, wir werden das nächste Bibelstunde sehen, nur in Verneinungen darstellen. Er muss es immer in Negation, das heißt sagen, wie es nicht ist, weil es zu herrlich ist, um zu sagen, wie es ist. Er wird dann sagen, unvergänglich, unverwelkt und so weiter. Ich knüpfe nächstes Mal nochmal hier an, weil ich noch ein, zwei gute Bibelstellen habe, die einfach herrlich sind. Lass uns aufstehen zum Gebet. Wecke in uns und mach diese Hoffnung in uns wirklich lebendiger, dass sie was mit uns macht, einen Glauben weckt und stärkt und uns ausrichtet inmitten der Leiden, Herr. Und das ist deine Barmherzigkeit, weil du unsere Schwachheit und Vergänglichkeit und Unfähigkeit in dieser Welt gesehen hast. Und in deinem Erbarmen hast du dich uns zugewandt und uns eine neue Schöpfung geschenkt. Angefangen in uns eine neue Schöpfung zu schaffen. Und aus deiner Barmherzigkeit heraus, Herr, dass wir etwas bekommen, was uns herausreißt aus diesem Elend, was uns befreit aus diesem Elend und was uns eine Herrlichkeit bringt, Jesus. Wenn du kommst, werden wir es haben. Ich bitte dich, komme bald, Herr. Wir seufzen, so wie Paulus es schreibt, wir seufzen und erwarten die Sohnschaft. Schenke es uns bitte. Amen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.